SRF 2 Kultur.
Kino im Kopf mit Brigitte Hering. Um die Geheimnisse des menschlichen Gehirns geht's im Dokumentarfilm The Brain, Cinq Nouvelles du Cerveau, des Schweizers Jean-Stéphane Bron. Michael Sennhauser hat ihn gesehen. Ann Meyer nimmt die Neuauflage des 90er-Jahre-Horrorschockers Candyman unter die Lupe. Und Josh Wirsch hat mit Tim Fehlbaum gesprochen, der junge Basler Regisseur, der sich an große Science-Fiction-Kisten wagt. Tides heißt sein zweiter Spielfilm. Dann gibt's wie immer ein Tonspurrätsel und unsere Kurztipps. Und das sind sie, die fünf Filme im Kinoprogramm, die Sie nicht verpassen sollten, finden wir. Tides von Tim Fehlbaum. Trotz einer einfachen, fast archaischen Dystopie-Erzählung beeindruckt dieser Film vor allem dank der visuellen Welt, die er mit enormer Sorgfalt auf der Leinwand entstehen lässt. Tides von Tim Fehlbaum. Dazu später mehr. The Brain, Cinq Nouvelles du Cerveau von Jean-Stéphane Bron. Eine schlüssige, unterhaltsame und extrem lehrreiche Reise durch den vermittelbaren Teil der aktuellen Gehirnforschung. The Brain, Cinq Nouvelles du Cerveau von Jean-Stéphane Bron. Auch dazu hören Sie gleich mehr. Deux von Filippo Meningetti. Das Geheimnis der alten Nachbarinnen ist ihre lesbische Liebe. Ein berührendes, tiefgründiges, durch und durch gelungenes Liebesdrama. Deux von Filippo Meningetti. Apples, Mila von Christos Nikou. Eine seltsame Epidemie breitet sich aus. Immer mehr Menschen verlieren ihr Gedächtnis und müssen ihre Identität neu erschaffen. Eine feine Reflexion übers Vergessen und Erinnern. Mehr Novelle als Epos, melancholisch, komisch, griechisch. Apples, Mila von Christos Nikou. Les deux Alfred von Bruno Podalides. Ein arbeitsloser Vater erblöfft sich einen Job bei einer hippen Hightech-Bude, die nur Kinderlose einstellt. Ein typischer Podalides mit leisem Witz, tollen Einfällen und maximalem Low-Tech-Appeal. Les deux Alfred von Bruno Podalides. Und nun zur Tonspur. Ohren gespitzt.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt dieser Ausschnitt?
The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. Baby Diego was stabbed outside a bar in Buenos Aires after refusing to sign an autograph.
Witnesses at the scene say that Diego spat in the face of a fan who asked for an autograph. He was killed in the ensuing brawl. The fan was later beaten to death by the angry crowd. Born in 2009, the son of Marcelo and Silvia Ricardo, a working-class couple from Mendoza, he struggled all his life with the celebrity status thrust upon him as the world's youngest person.
Diego Ricardo, the youngest person on the planet, was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old.
Es ist nicht so ganz einfach diese Woche. Der gesuchte Film ist nicht explizit erwähnt. Es gibt aber dennoch einen Zusammenhang irgendwo. Vielleicht kommen Sie beim aufmerksamen Hören trotzdem drauf. Und wenn nicht, am Ende löse ich das Rätsel auf. Die Candyman-Filmreihe aus den 90er Jahren gehört zu den Klassikern unter den Horrorfilmen und nahm zugleich die sozialen Ungleichheiten der USA unter die Lupe. Leider bedienten die Filme dabei selber rassistische Stereotype. Fast 20 Jahre später kommt nun wieder ein Candyman ins Kino. Mitproduziert ist er von Jordan Peele. Und der hat schon 2017 den Rassismus im vielbeachteten Horrorfilm Get Out thematisiert. Ob das auch der neue Candyman schafft, weiß Ann Meyer.
Der Vorspann des Horrorfilmklassikers Candyman von 1992. Wir sehen eine Stadt von oben. Die Kamera schwebt über die regelmäßig angelegten Straßenreihen, die aussehen wie ein sorgfältig gesponnenes Netz. Dazu die kultige Titelmelodie. Die Stadt, die wir sehen, ist Chicago. Auch der neue Candyman-Film beginnt mit einer Ansicht von Chicago. Dieses Mal fängt die Kamera die Stadt aber von unten ein. Die Gebäude sehen schwindelerregend hoch aus. Alles wirkt noch etwas düsterer. Es sind die gleichen Bilder wie 1992, aber aus einer anderen Perspektive. Einen anderen Blickwinkel nehmen wir aber nicht nur hier ein. 1992 stand eine weiße Frau im Mittelpunkt der Geschichte. Eine Wissenschaftlerin, die einen urbanen Mythos untersuchen will. Die Legende des Serienmördergeistes Candyman, der im armen afroamerikanischen Quartier Cabrini Green seit Jahrhunderten sein Unwesen treiben soll. Im neuen Candyman nehmen wir die Geschichte durch die Augen eines schwarzen Protagonisten wahr. Anthony, der selber in diesem Quartier aufgewachsen ist und als Künstler arbeitet. Bereits hier wird klar, die Fortsetzung ist auch eine neue Betrachtungsweise der Geschichte. Anthony ist fasziniert von der Candyman-Legende, auch wenn er selbst nicht wirklich daran glaubt. Seiner Freundin erzählt er, wie man den mordenden Geist angeblich beschwören kann.
And the legend is, if you say his name 5 times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you.
Anthony geht so weit, den Candyman-Mythos in einem Kunstwerk zu verarbeiten. Darin lädt er die Betrachter ein, Candymans Namen 5 Mal in einen Spiegel zu sprechen. Ein Fehler. Denn der Geist taucht wirklich auf. Während der Candyman-Film der 90er Jahre nur wenige explizite Morde zeigt, nimmt in der Version 2021 das Gemetzel kein Ende. Schade, denn das lenkt leider von der gesellschaftskritischen Botschaft ab, die die eigentliche Stärke des Films ist. Denn der Subtext von Candyman ist beklemmender als jedes Blutbad. Auch wenn in diesem Fall sehr kunstvoll inszeniert. Candyman ist ein ungewöhnlicher Horrorfilmbösewicht. Nicht nur, weil er einer der wenigen schwarzen Schurken der Filmgeschichte ist. Auch sein Hintergrund hebt sich von vielen seiner mordenden Kollegen ab. Als Sohn eines Sklaven wurde er wegen seiner Liebe zu einer weißen Frau gelyncht. Dass er sich in einem benachteiligten Milieu bewegt, ist ebenfalls atypisch für Horrorfilme. Regisseurin Nia Da Costa gräbt genau hier weiter. Sie stellt mit ihrer Fortsetzung und gleichzeitigen Neuinterpretation des Stoffes die Frage, wer ist Candyman wirklich? Die Antwort liefert unter anderem eine Figur in diesem Film. Bei den Recherchen für seine Arbeit trifft Anthony auf einen Mann, der das Quartier Cabrini Green seit seiner Kindheit kennt. Er erzählt ihm, wie Polizisten damals einen schwarzen Mann töteten, der Kindern Süßigkeiten gab. Man hielt ihn für Candyman. Doch er war es nicht.
More razor blades and more candy. That's when we knew Sherman had been innocent. Harmless.
In der Costas Fortsetzung der Geschichte wird Candyman also zum Konzept. Der eigentliche Horror der Geschichte geht nicht vom Filmbösewicht aus, sondern von realen Umständen. Denn Candyman steht für die zahllosen Afroamerikaner, die Opfer von rassistisch motivierter Gewalt wurden.
Ann Meyer über Candyman von Nia Da Costa, der jetzt im Kino läuft. Jean-Stéphane Brand gehört zu den erfolgreichsten Dokumentarfilmern der Schweiz. Mit Mais im Bundeshus, L'Expérience Blocher oder Cleveland vs. Wall Street hat er politische und gesellschaftliche Zusammenhänge einleuchtend und unterhaltsam dargestellt. Sein jüngster Dokumentarfilm ist dem Gehirn gewidmet und der Suche nach künstlicher Intelligenz. The Brain, 5 Nouvelles du Cerveau heißt er. Michael Sennhauser hat ihn gesehen.
Where is my mind, singen die Pixies.
Notre cerveau est composé de 70 milliards de neurones.
Unser Gehirn besteht aus 60 Milliarden Neuronen. Die Neuronen kommunizieren untereinander mit elektrischen Signalen und wenn man die verstärkt, kann man sie hören.
Les neurones communiquent entre eux par de petits signaux électriques et lorsqu'on les amplifie, ça donne ça.
Das Denken hören, wenn man es schon nicht sehen kann. Das ist typisch für Jean-Stéphane Brand. Der Filmemacher macht komplexe Dinge nicht einfach, aber anschaulich. Sein Dokumentarfilm über unser Gehirn beginnt denn auch wie ein Science-Fiction-Film. Die Kamera schwebt zu Beginn durch ein leeres Labor bis zu einem freigelegten Gehirn in einer Schale. Aber dann wird alles sehr menschlich und im Dialog erklärt. Denn Brun bringt uns insgesamt 5 Forscherinnen und Forscher und ihre Arbeit näher und schlägt dabei einen Bogen von der abstrakten mathematischen Simulation des Denkens für die Programmierung künstlicher Intelligenz bis hin zu den praktischen Versuchen der Lausanner Physikerin Aude Billard. Sie versucht, mechanischen Armen das Feingefühl menschlichen Greifens beizubringen. Da fragt eine junge Frau ihren in Oxford forschenden Bruder, ob diese künstliche Intelligenz denn versuche, die Vorgänge in unserem Gehirn exakt abzubilden, wie es Alexandre Puget, der Vater der beiden, versucht. Und der Bruder erklärt, es gehe eher um die Resultate. Was die junge Frau zur verblüffenden Frage führt, ob es demnach intelligentere Arten gäbe, zu Resultaten zu kommen, als sie unser Gehirn benutze.
So, there are more intelligent ways to function than the way our brain functions.
Vater Alexandre ist dezidiert der Meinung, unser Gehirn funktioniere nicht speziell anders als das anderer Lebewesen.
L'idée qu'il y a quelque chose de particulier à nous, en tout cas moi de mon point de vue, je l'ai abandonné depuis longtemps et je travaille vraiment dans l'hypothèse que c'est pas le cas.
Und Jean-Stéphane Brun stellt diese Aussage subtil in Frage, indem er die Bilder des kofferpackenden Alexandre mit dem nun bereits bekannten Denkbritzeln unterlegt. Also Alexanders Denken auf die Tonspur legt. Und der eigentliche Star des Films, Neurowissenschaftler Christoph Koch, denkt über die Seele nach. Als Katholik sei er sozusagen mit einer verbesserten Seele 2.0 aufgewachsen, aber auch die verschwinde, wenn sich sein Gehirn und sein Körper auflösen.
So I grew up with as a Catholic soul. This is a soul 2.0 if you want, but it's associated with this physical substrate. And if this physical substrate goes, my soul is gone.
The Brain, 5 Nouvelles du Cerveau von Jean-Stéphane Brun, ist eine schlüssige, unterhaltsame und extrem lehrreiche Reise durch den vermittelbaren Teil der aktuellen Gehirnforschung. Mit erschreckenden Ideen, neben zutiefst menschlichen Bemühungen, etwa den Versuchen von Niels Birbaumer, vollständig gelähmten Menschen mit dem sogenannten Locked-in-Syndrom über Gehirn-Computer-Interaktionen die Kommunikation wieder zu ermöglichen. Where is my mind? Singen die Pixies. Wo steckt mein Denken? Und darauf gibt dieser Film eine ganze Reihe von möglichen Antworten.
Michael Sennhauser. The Brain, 5 Nouvelles du Cerveau, läuft jetzt im Kino. Die SAG hat diesen Film mitproduziert. Endzeitstimmung. Was von der Erde noch bleibt, ist Wasser und Schlamm. Von der Zivilisation ist kaum mehr was übrig, nur zersplitterte Clans leben in einem ewig nassen Ödland. Das ist das Setting des Endzeitfilms Tides. Klingt wie eine Hollywood-Produktion, ist aber das neue, aufwendige Werk eines Baslers, Tim Fehlbaum. Josh Wirsch hat Tides gesehen und mit Tim Fehlbaum gesprochen.
Vor 10 Jahren war das. Da lief auf der Piazza Grande in Locarno ein Schweizer Film, der war anders als alle anderen. Hell, das war ein flirrendes, postapokalyptisches Abenteuer in einer wortwörtlich ausgetrockneten, ausgebrannten Welt. Unkonventionell war nur schon, wo das herkam. Der Katastrophenfilmexperte Roland Emmerich war da an Bord, aber auch die Autorenkinoproduzentin Ruth Waldburger und in der Mitte ein junger Regisseur, von dem bisher nur Eingeweihte wussten, Tim Fehlbaum, ein Basler, ausgebildet an der Filmschule München. Und jetzt ist Fehlbaum zurück. Mit Tides, also Gezeiten. Wieder eine aufwendige Endzeitdystopie. Nur diesmal versinkt das, was von der Erde noch übrig ist, im Wasser. Eine Texttafel zu Beginn des Films erklärt kurz, was sich zuvor abgespielt hat. Man liest da Klimaveränderung, Pandemie, Krieg. Die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Punkt. Dann wird das Publikum direkt ins Geschehen hineinkatapultiert. Eine außer Kontrolle geratene Raumschiffkapsel rast auf ein Meer zu. An Bord ist eine junge Astronautin. Ein Fallschirm öffnet sich. Man ist hautnah dabei. Die Raumkapsel kommt von einem anderen Planeten. Von dort, wo die Menschheit mittlerweile lebt. Und diese Menschen haben ein Problem. Sie sind im Exil nicht mehr zeugungsfähig und das ist der Grund dieser chaotischen Mission zurück zur Erde. Im Gespräch mit Tim Filbaum befragte ich ihn als erstes zu diesem rasanten Einstieg in den Film.
Im Gegensatz zu vielen Science-Fiction-Filmen, die man vielleicht so gesehen hat, die eigentlich die darüber erzählen, dass wir den Planeten verlassen und uns auf einem anderen Planeten kolonisieren oder so, geht es in unserem Film. Und das dachten wir eben, das ist eine interessante, moderne, sozusagen Twist zu diesem Genre, um die Rückkehr auf die Erde. Und mit genau dieser Rückkehr beginnen wir. Da wird der Zuschauer, das nennt man einen sogenannten Cold Opener. Ein Cold Opener ist so ein Begriff, ganz klassisch aus dem Genrebereich dafür, wenn man mit einer harten Action-Szene sozusagen einsteht und den Zuschauer in unserem Fall sogar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser wirft mit einer Crash-Landing dieser Mission auf der Erde von Forschern und Forscherinnen, die eruieren soll, ob nun eine Rückkehr für die gesamte Gesellschaft von diesem anderen Planeten möglich ist auf die Erde.
Ich greife jetzt einmal ein Schlüsselwort heraus. Ich glaube, viel mehr von der Handlung müssen wir gar nicht verraten. Wir haben eine starke Heldin, die von dieser zweiten Mission aus eben versucht, die Erde zu erkunden und dann einige Erfahrungen dort macht. Die brauchen wir nicht auszuplaudern. Aber Sie haben ein Stichwort gesagt, das ich gerne aufgreife, und das ist ins Wasser. Natürlich kommt mir da die Aktualität in den Sinn. Wir haben jetzt gerade Regenströme gesehen diesen Sommer. Wir haben Autos davontreiben sehen in Flüsse. Das ist alles ziemlich zeitnah. Was man in Ihrem Film sieht, kommt einem schon ein bisschen bedrohlich vertraut vor. Und da frage ich mich jetzt, wenn man einen Film schreibt, den haben Sie natürlich nicht im Hinblick auf die Ereignisse dieses Sommers geschrieben, aber das Wort Pandemie, das Wort Klimaveränderung, das alles geben Sie schon mal mit, ab den ersten Sekunden. Und da frage ich mich natürlich, ist es, dass man einen Film in einem solchen Universum ansetzt, einfach mal, weil man hat eindrückliche Landschaften, man kann sich auf ein Design stützen, das voll und ganz cinematografisch ist, oder ist da wirklich auch ein ökologischer Hintergedanke, eine Besorgnis darüber, dass die Zukunft in die Katastrophe schlittern könnte, von Ihrer Seite aus?
Also ich muss natürlich sagen, dass ich jetzt gerade in den letzten Wochen selber sozusagen, oder wir als Team, die diesen Film gemacht haben, darüber erschrocken waren, fast schon, wie sehr die Realität eigentlich auf eine komische Art dieses fantastische Szenario, das wir erzählen, so wie wir da von der Realität eingeholt wurden, kann man fast schon sagen. Dennoch möchte ich dazu ganz klar sagen, dass das natürlich jetzt nicht unser Film ist, ein Science-Fiction-Film, also auch mit dem Fiction-Aspekt dieses Genres sehr viel. Es ist ganz klar eine fantastische Prämisse, die wir da erzählen. Also es soll jetzt nicht eine realistische Zukunftsprognose sein, wie sich das entwickeln könnte auf der Erde. Dafür sind wir dann doch zu sehr entfernt. Aber, und ich glaube, das ist eben das Tolle oder auch das Interessante in dem Genre Science Fiction ist, dass man in einem überhöhten Setting gewisse Dinge erzählen kann, die vielleicht gerade aktuell sind.
Und so erzählt Tides zwar ohne moralisch erhobenen Zeigefinger, aber doch ziemlich konkret von Umweltzerstörung.
She was called Mother Earth. It's close enough to the sun to have water, air, and fire. There used to be tropical jungles and mighty forests breathing oxygen for us.
And we couldn't stay?
No, we plundered everything she offered.
Wir hatten einst Urwälder, die für uns Sauerstoff atmeten, aber wir haben alles geplündert. Das wird gesagt, und dabei bleibt's dann auch. Am Anfang des Projekts stand sowieso nicht die Handlung, sagt Tim Filbaum.
Ich würde sagen, dass ich persönlich jetzt da vielleicht eher ein bisschen in die Richtung bin, dass ich mich von so einem Bild inspirieren lasse, was ich habe, oder von einer, sage ich mal, cinematografischen Idee, wie man etwas umsetzt, und dann danach daraufhin die Geschichte ein bisschen auch konstruiere. Also praktisch gesprochen, in unserem Fall war es so, dass ich eben diese faszinierende Landschaft des Wattenmeers, des deutschen Wattenmeers, dass ich zum ersten Mal in diesem fast schon surrealen Panorama stand von diesen Flächen, von diesen Matschflächen und so, wo sich das Meer zurückgezogen hat, und wusste, in der nächsten halben Stunde wird das alles wieder komplett bedeckt sein mit Wasser. Da war ich so fasziniert von dieser, ja, wie dieses, von diesem Bild. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ich kenne die Berge sehr gut, aber ich kenne halt nicht die, das kannte ich nicht. Und da war es eben so, dass ich da stand und mir so dachte, warum kam eigentlich noch niemand auf die Idee, dass man hier so einen Low-Budget-Science-Fiction-Film dreht? Also hier müsste man eigentlich nur noch eine Astronautin in einem Raumanzug vor die Kamera stellen, und man könnte eigentlich behaupten, man ist auf einem fremden Planeten oder so.
Oder eben doch auf der Erde. Das atemberaubende Wattenmeer ist drin im fertigen Film. Einzelne Sequenzen wurden dort gedreht, zwischen Ebbe und Flut. Der Rest entstand im Filmstudio mit einem aufwendigen Schiffwrack, das sich maschinell fluten ließ. So hatte das Team mehr Kontrolle am Set, aber deswegen nicht weniger physischen Aufwand, erzählt Tim Fehlbaum.
Der Film erzählte eine relativ, sag ich mal, abenteuerliche, anstrengende Reise unserer Protagonistin auf der Erde. Und ich glaube, je anstrengender die Reise ist, die man als Filmteam auf sich genommen hat, um diese Bilder und dieses Gefühl herzustellen, dass sich das irgendwo auch auf die Leinwand transportiert und letztlich auf das Publikum transportiert. Und ich habe immer gesagt, ja, wir müssen halt selber mit der Kamera im Wasser stehen. Wir müssen selber mit ihr im Matsch entlang quasi krabbeln. Und wir müssen selber in das alles so möglichst physisch auch erfahren, damit das in diesen Bildern sich widerspiegelt. Und wir haben eigentlich früh dann die Devise gehabt, wir erzählen das Ganze so, als wäre es einfach ein Kamerateam, Berichterstattungsteam, das sie begleitet auf dieser Reise. Für wen das natürlich am alleranstrengendsten war, also die physische Dreharbeiten sozusagen, war natürlich die Hauptdarstellerin Nora Arne-Zeder. Die war wirklich jeden Tag, also da der Film ganz streng aus ihrer Perspektive erzählt wird, war die jeden Tag dran, jeden Tag vor der Kamera und eigentlich auch fast in jedem Bild, weil wir sie immer irgendwie spüren wollten sozusagen. Und da habe ich sehr früh mit ihr Gespräch geführt und gesagt, Nora, pass auf, du wirst jeden Tag, wie man auf Schweizerdeutsch würde sagen, plotschnassi. Du wirst komplett mit Wasser sozusagen, immer wird irgendwas sein, so, das wird super, super anstrengend. Und da habe sie da vorgewarnt. Und das Großartige an ihr war, dass sie dann tatsächlich kein einziges Mal sich beschwert hat, so vergosen hat.
Was man jetzt dann natürlich rausgehört hat, aus der starken Darstellerin ergibt sich eine starke Figur. Wir gehen zur Handlung zurück. Wir haben also eine weibliche Heldin, die durch diesen Film hindurch muss und die von zentraler Bedeutung ist, die eine ganz starke Figur ist. Aber es geht ja auch über die Heldin hinaus um etwas, das man mit Weiblichkeit konnotieren kann, nämlich es geht um Fruchtbarkeit. Es ist ja so, auf diesem Planeten, auf den die Menschheit übergesiedelt ist, ist Fruchtbarkeit wie nicht möglich. Und es geht darum, auch herauszufinden, ob es auf der Erde allenfalls Möglichkeiten gäbe, sich fortzupflanzen. Wie ist diese Thematik ins Spiel gekommen?
Also, wie Sie jetzt schon richtig so ein bisschen darauf hingewiesen haben, ist es natürlich, fände ich zumindest, es eben, wäre ich vorsichtig damit zu sagen, Fortpflanzung ist halt ein Thema, was Frauen interessiert und ist das deshalb, hat man da sozusagen, holt man damit auch bei einem Science-Fiction-Film die Frauen ab. Das glaube ich nicht unbedingt, dass dem so ist. Und ich verstehe aber dennoch auf eine Art, wo die Frage herkommt. Es war bei uns tatsächlich, glaube ich, nicht ganz, ich versuchte mich da gerade zu erinnern, nicht ganz von Anfang an das Thema, sondern es war sehr viel früher klar, unsere Hauptdarstellerin, das ist eine Frau, das ist die Chefin der Mission sozusagen und die kommt dahin zurück, um das herauszukriegen. Was das Problem war auf dem anderen Planeten, warum sie kommt, das ist dann eher erst in dem nächsten Schritt dazugekommen. Und wir haben auch ganz bewusst versucht, darauf Acht zu geben, dass wir dieses Fruchtbarkeitsthema, dass das nicht sozusagen ein rein, dass man ja nicht den Anschein macht, dass das ein weibliches Problem ist oder so, sondern dass das ganz klar für Männer und Frauen dort, dass nicht klar ist, woher das Problem kommt und dass das sozusagen beide genauso betrifft.
Logisch, denn ohne Fortpflanzung stirbt die Menschheit ja aus. Und darum geht's. Die evakuierten Menschen draußen im All sind eine bedrohte Spezies. Auf der Erde hingegen gibt's noch Kinder. Darum ist die Heldin ja da. Sie erkundet die Gegend und spricht mit diesen Kindern, wenn auch nicht ohne Sprachschwierigkeiten.
Wien are wo?
Oh, where am I from?
From Unseiland?
Yes, and very far away from here. There is another planet, Kepler 209.
Arda? Vaikira?
Why we came to Earth? People, I mean, there are no babies anymore.
No Kinders?
No Kinders? Für dieses Sprachengemisch hat Tim Fehlbaum eine Erklärung.
Die Sprache, die in dem Film von den Überlebenden auf der Erde gesprochen wird, wir haben sie Maddisch genannt. Das ist sozusagen, da haben auch die Co-Autoren und ich, und wir haben halt Recherche betrieben. was ist sozusagen, wie würde sich Sprache entwickeln in der Zukunft? Und da sind wir auf einen interessanten Artikel gestoßen, der sozusagen beschreibt oder die These aufstellt, dass das Wahrscheinlichste ist, dass sich die Sprachen einfach immer mehr vermischen. Und dass es vielleicht wie so eine europäische, aus verschiedensten europäischen Sprachen Mischmaschsprache sich dann durchsetzen würde. Und das haben wir dann im ersten Schritt nach bestem Wissen und Gewissen einfach mit Google Translate, haben wir das irgendwie so zusammengeschrieben, damit sich genau der von Ihnen beschriebene Effekt einstellt, dass man das hört und irgendwie zumindest kann man sich das irgendwie so zusammenreimen. So, weil es war eine Mischung aus Englisch, Deutsch, Holländisch, Französisch. Ja, das waren die Hauptelemente, wie wir das dann immer so versucht haben. Und dann haben wir halt versucht, ja, aber da nimmt man ein Wort, damit man es dann vielleicht doch erahnen kann, was gesagt wird, weil uns sehr früh klar war, wir wollen eigentlich nicht das untertiteln, sondern wir wollen eben wie die Hauptdarstellerin auch das nicht verstehen am Anfang und eher, dass das Publikum es eher versucht über die Gestik und so, wie sie zu erahnen, was gesagt wird.
Das mit dem Erahnen von Dingen, das zieht teils durch. Nicht alles ist verständlich. Nicht alles wird rational erklärt, manches wirkt gar unlogisch, aber das nimmt der Geschichte nichts von ihrem emotionalen Kern. Die Heldin ist am Schluss ihrer gefährlichen Abenteuer nicht mehr die gleiche. Und diese Gefühlsschübe, diese Wandlung, die kriegt man im Kinosessel mit. Und so ist Tides mehr als ein Film mit spektakulärem Look und Sound. Ein Film, der fantasievoll, aber auch besorgt über das Schicksal von kommenden Generationen nachdenkt.
Schorsch Wirsch zum Schweizer Science-Fiction-Film Tides. Ab dieser Woche neu im Kino. Und der Endzeitfilm über eine Menschheit, die unfruchtbar geworden ist, bringt uns zur Auflösung der Tonspur. Auch diese stammt aus einer Endzeit-Dystopie, in der die Menschen keine Kinder mehr bekommen können. Children of Men heißt er und er ist aus dem Jahr 2006. Die Hauptrolle spielte Clive Owen, Regie führte Gravity-Regisseur Alfonso Cuarón. Die Szene, die wir gespielt haben, stammt vom Anfang des Films. In einem Café schauen viele Leute betroffen den News im Fernsehen zu. Dort wird berichtet, der jüngste Mensch des Planeten, ein 18-jähriger Mann, sei gestorben.
The world was stunned today by the death of Diego Ricardo, the youngest person on the planet. Baby Diego was stabbed outside a bar in Buenos Aires after refusing to sign an autograph.
Witnesses at the scene say that Diego spat in the face of a fan who asked for an autograph. He was killed in the ensuing brawl. The fan was later beaten to death by the angry crowd. Born in 2009, the son of Marcelo and Silvia Ricardo, a working-class couple from Mendoza, he struggled all his life with the celebrity status thrust upon him as the world's youngest person.
Diego Ricardo, the youngest person on the planet, was 18 years, 4 months, 20 days, 16 hours and 8 minutes old.
Und damit ist auch bei uns Endzeitstimmung. Zumindest mit Kino im Kopf ist für heute Schluss. Aber wir kommen wieder nächste Woche. Bis dahin sage ich, Brigitte Hering, viel Vergnügen im Kino.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.